Ende September ist Bundestagswahl und eins ist ganz sicher, es wird einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben und manche Menschen, die hoffen, dass sich auch in Sachen Verkehrspolitik einiges ändert. Nun hätten wir als Fahrradpodcast darüber mit gutem Recht mit einem Fahrradclub sprechen können, doch wir sind ja nicht allein unterwegs. Verkehrspolitik betrifft immer verschiedene Verkehrsmittel.
Ja, und was Gerolf sagt, ist meistens richtig. Darum haben wir uns an den Verkehrsclub Deutschland, VCD, gewandt. Der hat nämlich einen Forderungskatalog zur Bundestagswahl aufgestellt und sich die Parteiprogramme in Sachen Verkehrspolitik mal genauer angeschaut. Wir reden darüber mit Annika Mehnken vom VCD. Sie ist nämlich zuständig für Radverkehr und Mobilitätsbildung und wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns hat und sagen, hallo Frau Mehnken.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Sie haben, ich habe es gerade gesagt, für die Wahlen einen Forderungskatalog aufgestellt. Was fordern Sie denn?
Ja, also wir haben, Sie sagten es ja schon, übergeordnete Bundesforderungen gestellt. Nachhaltige Verkehrswende steht im Zentrum. Und zentral ist bei uns ja auch der Schutz des Klimas. Klares Bekenntnis zu 1,5 Grad maximaler globaler Erwärmung. Und ich hole jetzt so ein bisschen weiter aus, dass wir eben auch sagen, wir können jetzt nicht allein auf die Antriebswende beim Autoverkehr setzen, sondern die absolute Priorität muss der schnelle und umfassende Ausbau des Umweltverbunds sein, ne? Also Bus, Bahn, Fuß- und Radverkehr. Das ist vielleicht so das Wichtigste. Und wir sagen dann auch immer, es braucht dafür einen geeigneten Rahmen. Wir nennen das das Bundesmobilitätsgesetz, damit wir eben diese sozial- und umweltverträgliche Verkehrswende auch hinbekommen.
Und an wen wenden Sie sich mit diesen Forderungen? An wen sind die gerichtet?
Das sind bundespolitische Forderungen, die haben wir vor einem halben Jahr, war nicht ganz im März, veröffentlicht und haben das runtergebrochen für den ÖPNV, für die Bahn, zum Thema Antriebswende und dann eben natürlich auch Fuß-, Radverkehrssicherheit und Mobilitätsbildung. Und jede der 10 Forderungen hat dann auch noch, dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter, Unterforderungen, also untergeordnete Forderungen. Und diese untergeordneten Forderungen haben wir dann abgeglichen mit den jeweiligen Wahlprogrammen der 5 Parteien, also CDU, CSU, SPD, FDP, Linke und Bündnis 90 Die Grünen.
Ich bin ja hier im Podcast so ein bisschen manchmal für die etwas einfachen und doofen Fragen auch zuständig. Wer sich mit Mobilität beschäftigt, der kennt vielleicht den ADAC, der kennt vielleicht auch den ADFC, aber nicht jede und jeder kennt den VCD. Was ist denn Ihre Besonderheit und ja, was sind so Ihre Ziele?
Ja, unsere Besonderheit ist, dass wir verkehrsträgerübergreifend, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder sehr fachlich, also dass wir für den Fußverkehr Forderungen haben und da Lobbyarbeit machen, darüber informieren, für den Radverkehr zum Thema öffentliche Verkehrsmittel, Bahn, aber natürlich auch zum Auto. Und bei uns ist es, wir stellen den Menschen ins Zentrum. Wir wollen halt, dass alle gut, sicher, mobil sein können. Und dazu braucht es eben eine sozial- und umweltverträgliche Verkehrswende. Weil so wie das System gerade ist, ist es nicht gerecht und auch nicht sicher und auch nicht umweltverträglich.
Was ist ungerecht daran?
Das ist ungerecht daran, dass man vielleicht gar kein Auto haben möchte, aber unbedingt darauf angewiesen ist. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den ländlichen Raum, weil da der ländliche Raum auch oft abgehängt ist, was zum Beispiel die Taktung des öffentlichen Verkehrs angeht, aber auch Radwege. Ja, also an wie vielen Bundesstraßen gibt es denn Radwege? Ich glaube, es sind nur 40%. Und an den Landstraßen genauso. Also dass eben die Menschen, jeder soll die Wahl haben, so unterwegs zu sein, wie er sie möchte. Und es darf eben auch Menschen, die nicht das Budget haben oder vielleicht auch gar nicht ein Auto, ein eigenes wollen, müssen natürlich mobil sein können.
Der schon angesprochene Forderungskatalog, der ist überschrieben mit einem ziemlich interessanten Motto. Für mehr Mobilität und weniger Verkehr heißt das. Wie meinen Sie das?
Na, dass wir darauf setzen, dass alle Menschen, und zwar auch die vielleicht, die noch keinen Führerschein haben, das ist ja auch nochmal so ein Thema, Kinder und Jugendliche oder die auch keinen Führerschein mehr haben, weil sie schon älter sind, unterwegs sein können. Wir dadurch darüber aber nicht mehr, also Autoverkehr in dem Fall, auch produzieren, sondern dass wir gucken, wir brauchen insgesamt weniger Autos, mit denen aber die gleiche Mobilität gewährleistet ist, über einen starken Umweltverbund.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gelernt, was Sie machen, was Ihre Ziele sind und so. Wir hier wiederum sind natürlich ein Fahrradpodcast. Das heißt, wir interessieren uns ganz besonders für das Thema Fahrradverkehr. Welche zentralen Forderungen haben Sie denn in dem Bereich?
Ja, im Fahrradverkehr sagen wir zum Beispiel, dass wir wollen, dass alle Menschen, also auch wieder, ich betone das immer, dass alle Altersgruppen, alle Nutzergruppen auf das Fahrrad steigen können, dass sich das auch trauen. Und dazu braucht es eben eine gute, sichere, komfortable Infrastruktur. Das heißt also, man hat breite, sichere Radwege. Das muss jetzt gar kein baulich getrennter sein. Das kann von mir aus auch eine Protected Bike Lane sein oder ein guter Radfahrstreifen, wenn da weniger Verkehr ist. Aber das betrifft natürlich genauso das Abstellen von Fahrrädern, ob das jetzt am Wohnort ist, also ob es auf der Arbeit ist oder ob es an den sogenannten ÖPNV-Knotenpunkten ist, dass ich eben auch gut mit dem Fahrrad zur U-Bahn fahren kann zum Beispiel oder zum Bus und mein Fahrrad da trocken und sicher abstellen kann.
Da haben Sie gerade unsichtbaren und unhörbaren Applaus bekommen von Gerolf Meyer, das kann ich sagen hier an der Stelle. Warum ist denn Abstellen aus Ihrer Sicht so wichtig?
Na, das, wenn man, es geht ja schon immer los bei der Mobilität am Wohnort. Also wenn das Fahrrad erstmal aus dem Keller raus über die Treppe und so weiter, dann hat man schon gar keine Lust mehr. Das heißt, man muss es eigentlich genauso leicht oder vielleicht noch leichter zugänglich haben als den eigenen Pkw. Und natürlich möchte ich das dann auch sicher abstellen dort, wo ich dann hinfahre, weil Fahrraddiebstähle sind ein ganz aktuelles Thema. Also gerade hier auch in der Nachbarschaft, zwei Kinderfahrräder gerade in einem an einer großen U-Bahn-Haltestelle geklaut worden. Und das ist einfach wahnsinnig ärgerlich und möchte kein Mensch, dass das Fahrrad abhanden kommt.
Sie haben sich damit beschäftigt, inwiefern Ihre Forderungen, also aus diesem Forderungskatalog, in den Parteiprogrammen der großen Parteien vorkommen. Erstmal ganz grob, spielt das Fahrrad in dem Programm eine jeweils ähnlich große Rolle oder erkennt man da Unterschiede?
Da erkennt man doch deutliche Unterschiede. Vielleicht vorne positiv angefangen, es kommt in allen Wahlprogrammen vor. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man so in die vergangenen Wahlprogramme guckt, die Praxis gewesen. Also das ist schon mal gut, es kommt bei allen Parteien vor, aber eben mit deutlichen Unterschieden. Bei den Grünen ist es zum Beispiel mit, ich glaube, 7 Unterforderungen, also untergeordneten eigenen Forderungen unterfüttert und bei der SPD ist es nur eine Forderung. Da geht es dann um Vision Zero und RadfahrerInnen besser zu schützen. Wichtiges Thema, aber eben wie gesagt nur eine Forderung, die wir bei der SPD gefunden haben.
Auf die einzelnen Punkte gehen wir gleich nochmal genauer ein, indem wir vielleicht uns wirklich die Parteien nochmal genauer anschauen. Was uns aber auch aufgefallen ist, die AfD ist gar nicht mit dabei. Warum?
Genau, wir haben gesagt, dass wir das die demokratischen Parteien, also das, was wir als die größeren Parteien ansehen und mit denen wir uns auch austauschen, also wo wir auch zum Beispiel parlamentarische Frühstücke machen oder Gespräche, uns über Positionen austauschen. Und das sind eben die 5 Parteien, mit denen wir das machen, Bundestagsparteien.
Wie ist es dann in Bezug auf die AfD? Wollen die nicht mit Ihnen reden oder Sie nicht mit denen oder wollen Sie beide nicht?
Wir haben das noch nicht ausprobiert, mit denen zu reden. Also wahrscheinlich wären sie auch offen dafür. Das kann ich jetzt oder weiß ich gar nicht, möchte ich jetzt auch gar nicht denen sozusagen überhelfen, dass sie nicht mit uns reden wollen. Aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die 5 genannten.
Dann gehen wir bei denen mal ein Stück in die Tiefe. Wie kommt denn das Fahrrad und Ihre Vorstellung von zukunftsfähiger Mobilität im Programm der FDP vor?
Ja, die FDP hat es anerkannt, dass Verkehrsplanung wichtig ist. Also sagt zum Beispiel, dass Verkehrsplanung die Bedürfnisse des Radverkehrs berücksichtigen muss. Und auch das Thema Sicherheit kommt hier vor. Also sichere Radwege und Radfreistreifen werden erwähnt, um eben Konflikte mit dem motorisierten Individualverkehr, also den vor allem dem Auto, zu vermeiden.
Und wenn Sie das so einschätzen, wie progressiv ist das Programm der FDP in Sachen Verkehr?
Wir haben da die wenigsten Übereinstimmungen. Also wenn ich jetzt auch in die anderen neuen Forderungen und deren Unterforderungen gucke, dann gibt es da die wenigsten. Genau, ich glaube insgesamt bloß 3 Übereinstimmungen, wenn ich das richtig übersehe.
Also das Klischee von der Porsche-Partei ist nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Ja, es liegt vermutlich auch daran, dass wir ja schon sehr lange auch zum Thema Vision Zero, also Null Verkehrstote, arbeiten und da auch ein ganz klares Tempolimits oder ich sage ja lieber Höchstgeschwindigkeiten vorschlagen, also Tempo 30 innerorts als Regelgeschwindigkeit, Tempo 80 auf Landstraßen und 120 auf den Autobahnen. Und da ist dann zum Beispiel natürlich klar, dass die FDP Tempolimits oder solche Regulierungen ablehnt.
Dann gucken wir mal doch eine Sitzreihe weiter im Bundestag. CDU, CSU, was haben die zu bieten?
Im Radverkehrsbereich haben sie auch drei Forderungen aufgestellt, also das, was wir gefunden haben. Sie sagen auch, dass der nationale Radverkehrsplan mit Nachdruck umgesetzt und fortentwickelt werden soll. Das haben sie ja auch gemacht jetzt in der aktuellen Legislatur. Sie reden auch von gut ausgebauten und gut vernetzten Radwegen und Radschnellwegen. Thema Sicherheit ist mit drin und auch, wie wir gerade schon besprochen haben, die Abstellmöglichkeiten.
Klingt schon nach, naja, einer ganzen Menge mehr als die FDP. Sind Sie zufrieden damit?
Es ist ja immer Luft nach oben. Ich weiß, dass es da ja auch einen Parlamentskreis Fahrrad gibt. Da ist der Sprecher auch von der CDU. Also es ist, das Thema ist schon angekommen. Es wird auch umgesetzt. Wenn man so zu den Grünen guckt zum Beispiel oder unseren Forderungskatalog anguckt, dann kann man da schon auch noch mehr machen.
Immerhin stellt die Partei ja auch den Verkehrsminister, aber auch, ich sag mal, bekannte Fahrradfahrer wie Peter Altmaier oder so. Also CDU, CSU ist zumindest ein Thema, das Fahrradfahren.
Das stimmt. Herr Scheuer, das kann man ja auch so sagen. Er hat ja auch den Nationalen Radverkehrskongress eröffnet. Das war ja auch ein wichtiges Zeichen, das er da gesetzt hat. Gut, die SDVO-Novelle, das ist wieder so, jetzt gehen wir so ein bisschen schon wieder in die Vergangenheit. Kann man jetzt auch drüber streiten, haben wir begleitet und gesagt, das hätte man auch noch deutlich progressiver gestalten können. Aber zumindest, sie sind das Thema angegangen und sie haben die SDVO-Novelle. Es gab da gute Änderungen für den Radverkehr und so wollen sie es dann hoffentlich auch fortsetzen und oder noch deutlich ausbauen.
Dann rutschen wir jetzt noch eine Stuhlreihe weiter oder eine Stuhlgruppe und sind bei der SPD. Wie sieht's da aus?
Ja, das hat mich so ein bisschen überrascht, jetzt als ich mir das auch nochmal für das Interview genauer angeguckt habe, dass da im Prinzip zum Radverkehr nur steht, dass Radfahrer besser geschützt werden müssen, also im Sinne von Vision Zero, also wunderbar, klares Bekenntnis zu Vision Zero, also null Verkehrstote. Aber alles andere wie Infrastruktur, vielleicht auch Multimodalität, ist ja ganz wichtig, die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, ne, damit ich eben von dem Bus aufs Fahrrad, von dem Fahrrad ins Auto, wie auch immer, umsteigen kann, ist alles nicht aufgeführt. Auch keine finanziellen Mittel, so wie wir es gefordert haben. Ja, das fehlt leider alles.
Höre ich da ein bisschen Enttäuschung raus?
Ja, das hätte ich mir anders gewünscht tatsächlich. Also vielleicht auch mit dem Blick auf mögliche Kanzler und genau, Koalition.
Wie erklären Sie sich das?
Das ist für mich immer schwer zu erklären, weil ich ja so selber so leidenschaftliche Radfahrerin bin und auch weiß, wie viele, unglaublich viele positiven Effekte es hat, ob das jetzt Klimaschutz ist, ob es Gesundheit ist, ob es auch mehr Platz für Autoverkehr, wenn man das eben als Stauvermeidung auch sieht. Daher kann ich das, habe ich da wirklich nicht eine unbedingte Erklärung für.
Würden Sie so weit gehen und sagen, dass die CDU, CSU da mehr drinstehen hat als die SPD? Hört sich ja so an.
Das ist laut dieser Synopse, die ist ja auf vcd.org auch abzurufen, ist das auf jeden Fall so abzulesen. Ja, da sind mehr Punkte bei der CDU, CSU drin.
Hätte man vielleicht gar nicht so erwartet. Wie sieht es denn aus, die nächste Sitzgruppe weiter, also bei der nächsten Sitzgruppe bei den Grünen?
Ja, das sind so ein bisschen die, die am meisten aufführen in ihrem Wahlprogramm. Die haben, wenn ich jetzt richtig zähle, 7 Unterpunkte gebildet oder Forderungen gebildet. Da steht was mit separater Radinfrastruktur. Die Pro-Kopf-Investitionen müssen deutlich erhöht werden. Lückenlose Fahrradnetze, das ist ja auch das, was wir fordern, steht mit drin. Steht auch drin, dass die Anzahl der Wege mit dem Rad und zu Fuß bis 2030 verdoppelt werden. Wir fordern genau das Gleiche. Genau, nationaler Radverkehrsplan steht mit drin und auch die Reform des Straßenverkehrsrechts, um Radfahrende und natürlich auch die FußgängerInnen besser zu schützen.
Sie haben es vorhin schon angesprochen und oft wird es so in dieser Diskussion um Verkehrswende so ein bisschen vergessen oder an den Rand gedrängt, das Thema ländlicher Raum. Findet sich bei den Grünen auch dazu was oder ist es dann wieder das Klischee von den hippen Großstädtern?
Also das habe ich jetzt, wir haben das jetzt nicht nach ländlichen Raum untersucht, weil das ist auch immer, also da muss man ja mal wieder auch anfangen, was ist denn jetzt der ländliche Raum, das genauer zu definieren. Und de facto lebt, ja, ich glaube 30% leben im absoluten ländlichen Raum. Also ich bin ja selber Ostfriesin und das würde ich vielleicht dann so ein bisschen in die Richtung gehen bezeichnen, wo der Bus wirklich nur einmal am Tag fährt. Das heißt, was ich damit eigentlich sagen will, die Punkte, die hier aufgeführt werden, die gelten sowohl für die Stadt, dass ich sichere Infrastruktur brauche und sichere Radwege oder sichere Abstellanlagen, als auch für den ländlichen Raum oder dass ich mehr Personal brauche, weil die Mittel wurden ja auch schon erhöht für den Radverkehr. Aber es fehlt an den PlanerInnen in den Städten, die das dann tatsächlich auch umsetzen können, beziehungsweise die Gelder auch überhaupt zu beantragen. Und das ist, glaube ich, auf dem Land und in der Stadt gleich.
Das heißt, ich hätte vielleicht die Frage auch anders formulieren sollen, aber Sie halten die Lösung der Grünen auch für den ländlichen Raum für tauglich, wenn ich Sie richtig verstehe, oder eher nicht?
Ja, das ist lückenlose Fahrradnetze. Das ist ja etwas, was sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Raum funktionieren muss. Ich glaube, ich hatte das ja eingangs gesagt, dass wenn nur 40% der Bundesstraßen mit einem Radweg ausgestattet sind und auch nur, also nicht mal 30% der Landstraßen, da kann ich jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung sprechen, dann fährt man gar nicht mit dem Rad von einem Dorf zum anderen, wenn da zwischendrin irgendwo Tempo 70 oder 80 ist und dann da 100 gefahren wird und es keinen eigenen Radweg gibt. Also Netze sind was ganz Zentrales, egal ob es in der Stadt oder auf dem Land ist.
Dann schauen wir mal nach ganz links außen oder rechts außen, je nachdem, wie man die Sitzordnung sich anguckt, aus welcher Perspektive zu der Linkspartei. Was gibt's denn da zu finden?
Ja, die haben auch insgesamt drei Forderungen. Sichere, intakte Radwege, mehr Platz auf den Straßen für Fuß- und Radverkehr. Auch das Thema Fahrradabstellanlagen, so wie wir es fordern. Und die nennen auch wieder die Radschnellwege, haben noch die grünen Wellen mit drin. Genau, und zweckgebundene Mittel für Kommunen. Also das ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Es hat mich so ein bisschen verwundert, weil wenn man sich jetzt wieder die Gesamtzehn Forderungen und die untergeordneten Forderungen angucken, sind die auf dem zweiten Platz sozusagen mit dem, was sich mit unseren Forderungen deckt nach den Grünen.
Sie haben es vorhin schon im Gespräch erwähnt und erwähnen das auch auf Ihrer Webseite, ein Bundesmobilitätsgesetz. Was hat es damit auf sich?
Ja, also aktuell ist es schwierig, nachhaltige Mobilität zu stärken oder die Verkehrswende voranzubringen. Und wir sagen eben, dass sich die Verkehrspolitik des Bundes deswegen an gesellschaftlichen Zielen, also an übergeordneten Zielen orientieren muss. Also da muss Klimaschutz eine Rolle spielen, der Umweltschutz, Gesundheitsschutz und natürlich dann wieder Vision Zero Null Verkehrstote. Und ein Bundesmobilitätsgesetz ist dann die rechtliche Grundlage, der Rahmen, der übergeordnete Rahmen, der das möglich macht, damit den Verkehr strategisch und integriert. Das ist ja ganz wichtig, dass man jetzt nicht Fuß und Rad und ÖPNV getrennt voneinander betrachtet, sondern eben gemeinsam plant, gemeinsam finanziert und organisiert. Bislang findet das ja so nicht statt. Es gibt da die verschiedensten Gesetze, zum Beispiel Straßenverkehrsordnung, Bundespersonenbeförderungsgesetz. Es gibt den Bundesverkehrswegeplan. Also, aber alle laufen nebeneinander parallel her und die müssen ja miteinander verzahnt werden. Und das ist mit dem aktuellen Rechtssystem nicht möglich. Und deswegen sagen wir Bundesmobilitätsgesetz. Das ist, was es braucht.
Können Sie das konkret machen, an einem Beispiel oder so, warum man das tatsächlich braucht?
Also Sie meinen jetzt ein Beispiel aus der Praxis?
Ja.
Oder, naja, das ist oft nebeneinander hergeplant wird. Also dass dann da unterschiedliche Ämter, also wenn ich jetzt hier auch in Berlin bin, war ja die Diskussion sehr lange, ob wir Tempo 30 innerorts, das zumindest in einem Bezirk, also in Pankow, das sind ja auch immerhin 400.000 Einwohner, zu machen. Und das ist aber mit der aktuellen StVO nicht möglich, weil man da dann nur Modellversuche machen kann. Und Modellversuche eben, die sind zeitlich begrenzt, müssen evaluiert werden und müssen auch schon immer so eine Aussicht auf Verstetigung haben. Und wenn wir jetzt aber darüber uns auf ein Bundesmobilitätsgesetz berufen könnten, zu sagen, das ist wichtig für Vision Zero, das ist wichtig für den Klima- und den Umweltschutz, dann wäre es eben auch möglich, hoffentlich Tempo 30 mal als Modellversuch oder flächendeckend umzusetzen.
Jetzt haben wir hier Einblick bekommen in die Programme verschiedener Parteien, die zur Wahl stehen. Und das können wir hier natürlich nicht in der riesigen Tiefe abhandeln. Und dazu ist ja auch jeder und jeder aufgerufen, sich da so Interesse besteht, selbst mit den Details auseinanderzusetzen.
Aber es gibt auch noch gar keinen Verkehrswahlomat, ne? Fällt mir auf. Ja. Vielleicht muss man den auch noch erfinden.
Könnte man auch drüber nachdenken. Aber Frau Mehnken, neben dem, dass wir hier ein Fahrradpodcast sind, haben wir noch ein Hobby. Und das ist, dass wir neue Wörter sammeln. Und dann haben wir festgestellt, Sie sind Referentin für Radverkehr und Mobilitätsbildung. Und Mobilitätsbildung haben wir noch nie gehört. Können Sie uns erklären, was das ist?
Ja, das sieht man auch in den Wahlprogrammen der Parteien. Die haben das nämlich auch so, also da sind sich alle Parteien einig, da haben sie nichts zu geschrieben. Im Wesentlichen versteckt sich dahinter die Erweiterung des Wortes Verkehrserziehung. Das heißt, wir haben das nochmal, nicht nur wir, sondern auch andere haben das erweitert um Umweltaspekte, um Klimaschutzaspekte, um Partizipation, das Thema Gender. Also man kann mit dem Thema Mobilitätsbildung an ganz viele verschiedene Bereiche anknüpfen. Das ist so das eine Alleinstellungsmerkmal. Also wir sagen eben nicht Verkehrserziehung, sondern es gibt da noch ganz viele andere wichtige Bereiche, die man mit Mobilität abdecken kann und muss. Und ganz wichtig ist, wir fangen damit auch schon ganz früh an. Also der VCD hat ja verschiedenste Bildungsangebote für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Das heißt, wir haben bei den Eltern, wir haben für die ErzieherInnen im Kindergarten, in Kitas, an Grundschulen, an weiterführenden Schulen und Berufs- und Hochschulen. Immer wieder sollen sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema auseinandersetzen. Denn Mobilität ist ja wird ja geprägt. Es ist ein Verhalten, was von früh an geprägt wird. Und wenn wir da so früh wie möglich auch alle guten Alternativen kennen und nicht nur mit dem Elterntaxi von Anfang an kutschiert werden, ist das eine gute Möglichkeit, auch die Verkehrswende voranzubringen.
Annika Mehnken ist beim Verkehrsclub Deutschland Referentin für Radverkehr und Mobilitätsbildung. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, welche Forderungen in Sachen Mobilität der VCD anlässlich der Bundestagswahl aufgestellt hat und wie sich diese Forderungen in den Programmen der 5 großen Parteien wiederfinden. Und außerdem haben wir ein neues Wort gelernt und ich glaube, wir haben sogar verstanden, was es damit auf sich hat. Oder, Christian?
Ja, ich werde nicht mehr Verkehrserziehung sagen, sondern Mobilitätsbildung. Vielen Dank für diese Aufklärung, Frau Mehnken.
In diesem Sinne, vielen Dank für das ganze Gespräch.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
Danke.